Es ist vollbracht. Und neigt das Haupt und verschied. Liebe Gemeinde, das Kreuz ist aufgerichtet, nahe bei der Stadt, so stellt der Evangelist Johannes fest. Viele können die Aufschrift lesen, König der Juden. Die Hohenpriester sorgen sich sogleich um ihre Öffentlichkeitsarbeit, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Und auch die Soldaten sind mit sich beschäftigt. Sie verteilen die Beute, sie losen um das Gewand. Man sieht, die Menschen machen einfach weiter das, was sie immer tun. Sie schauen, was los ist, sie sorgen sich um ihr Ansehen, sie zeigen ihre Macht, sie versuchen für sich etwas herauszuschlagen. Der Evangelist Johannes richtet einen nüchternen Blick auf die Menschen unter dem Kreuz. Sie sind Zuschauer, nah dran und dennoch auf Abstand. Zu sehr mit den eigenen Gedanken und Plänen beschäftigt, um wirklich hinzuschauen, um das, was hier geschieht, wirklich an sich heranzulassen. Gut, dass das Kreuz vor den Toren der Stadt steht. Irgendwann kehrt man dann zurück in sein normales Leben. Darin sind sie uns so ähnlich. Leiden, Tod und Zerstörung sind oft nicht mehr als eine Neuigkeit. Für mehr als ein paar kurze Augenblicke, vielleicht ein paar Tage der Betroffenheit, reicht es nicht aus. Gut, wenn wir die Kreuze heraushalten können aus unserem Leben. Es sind ja auch zu viele Kreuze, die überall auf der Welt jeden Tag aufgestellt werden. Und warum sollte dieses Kreuz besondere Beachtung verdienen? Der Evangelist Johannes lenkt unseren Blick auf den Gekreuzigten, an dem er sehr wohl Beachtliches entdeckt. Er sieht sein Leiden, aber sieht nicht nur, so wie die anderen Evangelisten es hauptsächlich tun, den Leidenden, den Ohnmächtigen, den Geschundenen. Er sieht Jesus nicht nur stumm und elend ins Ende gleiten, sondern auch, wie er seine Stimme erhebt, majestätisch erhebt, bevor er seinen Kopf zur Seite neigt. Es ist vollbracht. Von dem Kreuz, das Johannes vor Augen steht, geht ein überwältigender, überweltlicher Glanz aus. Jesu Ende ist nicht nur ein Ende, sondern ein zu Ende bringen. Sein Kreuz eben nicht nur ein Kreuz, sondern auch der erhöhte Punkt, von dem aus sich ein Spalt öffnet, durch den für einen Augenblick das himmlische Licht auf die Erde fällt. Und durch den er in den Himmel aufsteigt als Erster, um die vielen mit sich zu ziehen. Ins Licht. So sieht es Johannes. In vielen Menschen sträubt sich etwas, wenn sie so etwas hören. Mit dem Verweis auf einen höheren Sinn und auf den Glanz notwendiger Opfer wurden zu oft Menschen auf die Schlachtbank geführt für Volk und Vaterland und für einen Platz im Ehrengedenken. Wird bis heute Selbstmordattentätern, die irrigerweise Märtyrer genannt werden, das Paradies versprochen. Auch der Glaube an das Opfer Jesu am Kreuz scheint auf die dunkle Seite der Religion zu gehören. Jesus Christus für uns gestorben. Dieser Kernsatz des tradierten christlichen Glaubens ruft auch in vielen Christinnen und Christen nur noch Unverständnis hervor. Er scheint das mühsam erkämpfte positive Gottesbild zu untergraben. An einen Gott, der solche Opfer braucht, wollen wir nicht glauben. Wir möchten doch Glück, Freude und Geborgenheit in die Mitte stellen. Und dennoch, Es gibt das Leiden, das Sterben, das Elend. Und jeden Tag erleben wir, wie zerbrechlich das Leben ist. Wie zerbrechlich auch unsere Kultur, die Grundlagen unseres Zusammenlebens sind und auch ihre Symbole. Der Karfreitag ist der Tag, an dem wir uns bewusst machen, dass wir das alles nicht vor die Tore unserer Stadt schieben können. Wenn wir es nicht in der Mitte unseres Glaubens bewältigen, dann wird alles Glauben, Reden, Schal. Für das Evangelium steht das Kreuz Jesu, steht dieser Tod für mehr als nur das tragische Ende eines Menschen irgendwo am Rande der Geschichte in der Vergangenheit. Es offenbart vor aller Augen die Macht des Todes, eine Macht, die unter uns wirkt, in unserem Inneren, in unseren Beziehungen, in unseren Gemeinschaften. Sie schneidet uns ab von dem, was uns lebendig hält. Sie vereinzelt und treibt auseinander. Johannes nennt diese dunkle Energie die Finsternis. Und er sieht sie da am Werk, wo Menschen zu selbstbezogenen Monaden werden, unfähig, sich zu verbinden. Es mag sein, dass diese Sprache des Johannes uns zu pathetisch klingt, aber wir erleben, wie das, was uns auseinandertreibt, in so vielen Bereichen, in uns und um uns, an Kraft gewinnt. Es wirkt wie ein schleichendes und doch nachhaltiges Gift. Die Unfähigkeit, Empathie zu entwickeln und Mitleid zu empfinden und es durchzuhalten. Vor unseren Eigeninteressen haben die Flüchtenden inzwischen kaum noch eine Chance. Der Zerfall der Regeln des Zusammenlebens, der Respekt. Wie schnell gewöhnt man sich an einen Geist der Sprache, die nur vorführt und beschädigt. So fällt alles in seine Teile. Jeder kreist um sich seine Pläne und Interessen. Und dann entsteht ein Vakuum, das sich mit Dunkelheit füllt. In dieser Dunkelheit verlieren wir auch das Gespür für die grundlegendste Verbindung, der wir unser Dasein verdanken, die Verbindung zu Gott. Liebe Gemeinde, schauen wir auf das Kreuz. Schauen wir auf den Gekreuzigten. Ich und der Vater sind eins, so sagt der johannäische Christus immer und immer wieder. Johannes beschreibt so sein Wesen, in Verbindung zu Gott zu sein. Und der Antrieb seines Wirkens bestand darin, diese Nähe, dieses Einssein unter die Menschen zu tragen und so den Menschen zu ermöglichen, sich wieder zu verbinden. Mit ihrem Ursprung, mit ihrer Wurzel, mit ihrem Dasein, mit Gott. Deshalb haben Menschen in ihm eine Tür zu Gott gesehen. Sie haben ihn als Weinstock beschrieben, durch den man mit Gottes Lebenskraft verbunden ist. Als das Brot, das den Hunger stillt, den nur Gott stillen kann. Diese Einheit, diese Gottesnähe wollte er dorthin bringen, wo die Einheit zerbrochen ist. Wo der Virus Hass und Gleichgültigkeit die Verbindung zwischen Menschen zerstört hat. Wo eine Krankheit jemanden aus seinem Leben herausbricht. Wo die Verzweiflung eine Seele auseinanderreißt. Dorthin brachte er durch sein Leben seine einzigartige Gottesnähe, um zu versöhnen, um zu heilen, um wieder zusammenzufügen, zu verbinden mit diesem Ursprung des Daseins. Und als letztes wollte er dieses Einssein mit Gott auch an den Ort tragen, wo eigentlich alles auseinandergefallen ist, an das Kreuz. Der Weg Jesu ans Kreuz ist der letzte ganz bewusst vollzogene Schritt in die dunkle Zone unseres Menschseins, in der der Tod vollkommen herrscht. Sein Opfer ist nicht das Ergebnis von Ohnmacht und widrigen Umständen, sondern verfolgt den Plan an diesem äußersten, extremsten Ort, dort, wo sich Gott und Mensch am fernsten sind, genau an diesem Ort wieder zusammenzubringen, zu verbinden. Er stößt dorthin vor und verändert so den Tod, das Wesen des Todes selbst. Es ist jetzt nicht mehr der Ort der Gottverlassenheit, denn Jesus hat Gott selbst an diesen Ort getragen. So verwandelt er jeden Ort der Gottverlassenheit in einen Ort, an dem Gott da ist, in einen Ort, wo sich der Himmel auftun kann. Es ist vollbracht. Das ist vollbracht. Die ganze Spanne des Menschseins, die Höhen und Tiefen zwischen Geburt und Tod, wieder verbunden mit unserem Ursprung. Wo diese Urverbindung, die uns verloren ging, wieder gewonnen werden kann, da verliert der Tod seine Macht. Liebe Gemeinde, dieser Blick des Johannes auf das Kreuz ist mehr als ein abstraktes Spiel mit Gedanken. Es spiegelt sich darin eine erfahrbare Wirklichkeit. Leiden kann auseinandertreiben, wo wir es abwehren, aber wo wir es teilen, entsteht immer wieder tiefste Gemeinschaft. Nirgendwo ist die Gemeinschaft tiefer als dort, wo sie im Schmerz, im Leid, im Tod erfahren wird. Nirgendwo können wir tiefere Erfahrungen von Verbundenheit machen. Und die wundersame Erfahrung ist, dass sich genau darin dann etwas öffnet, dass etwas neu wird und weit. Immer wieder geschieht es, dass sich an diesem Punkt etwas wie eine Ahnung einstellt, eine Gewissheit aufscheint. Wir sind nicht verloren. Wir sind im Letzten und im Tiefsten und auch im Dunkelsten verbunden. Untereinander und mit dem, der uns weit übersteigt. So ist das Kreuz der Ort, an dem wir auch aufeinander verwiesen werden. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Bis heute stehen Menschen vor den Kreuzen ihres Lebens. Sie fragen sich, wenn sie Leid erfahren, wo ist Gott? Warum lässt Gott das zu? Keine Theorie und keine Theologie kann eine angemessene Antwort auf diese Frage geben. Die Antwort, die der Gekreuzigte auf das Leiden in der Welt gibt, ist Gemeinschaft. Gemeinschaft, die mehr ist als bloß ein unverbindliches Nebeneinanderher, mehr als eine bloße Interessengemeinschaft zum allseitigen Nutzen und zur Erreichung von Erfolgen. Dort unter dem Kreuz entsteht die Gemeinschaft derer, die ein Bewusstsein haben für die Zerbrechlichkeit ihres Lebens, die wir miteinander teilen, alle zusammen, und die sich dann füreinander öffnen, berührbar werden und aufhören, immer nur abzuwehren, die gemeinsam lernen, das Kreuz zu tragen. Und das Urbild für solche Gemeinschaft ist die Familie. Unter dem Kreuz werden wir einander zu einer neuen Familie, die weit über die Grenzen der Herkunftsfamilie hinausgeht. Ohne sie können wir nicht glauben. Denn um die Rätsel und das Sinnlose auszuhalten, brauche ich dich als Mutter des Glaubens. um die Ungerechtigkeit auszuhalten, brauche ich dich als Vater, der einsteht. Um die Trauer zu bewältigen, brauche ich dich als Schwester, die mir die Hand reicht. Um das Vertrauen nicht zu verlieren, brauche ich dich als Bruder, der mitgeht. Um die Hoffnung zu gewinnen, brauchen wir euch als Söhne und Töchter, die vorausgehen. Und wenn du im Zweifel bist und den Weg nicht findest, dann will ich versuchen, mich als Mutter, Vater, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester an deine Seite zu stellen. Zaghaft vielleicht und unbeholfen. In dieser Disziplin sind wir auch in den Kirchen blutige Anfänger. Vielleicht genügt zunächst nur ein Wort, ein Zeichen, ein Händedruck, aber eben ein echter, der etwas bedeutet. Es wäre ein Anfang. Ohne das schaffen wir es nicht. So wird Kirche. Kirche unter dem Kreuz. Unsere Welt hat sie bitter nötig. Sind wir eine solche Kirche? Und wollen wir zu ihr gehören? Liebe Gemeinde, in diesen Tagen stehen uns allen die Bilder der brennenden Kathedrale von Notre-Dame de Paris vor Augen. Sie erreichen uns in einer Zeit, in der die Bevölkerung unseres Nachbarlandes Frankreich in sich zutiefst gespalten und zerrissen ist. Nicht anders als in anderen Ländern, auch in unserem eigenen Land und in Europa insgesamt. Gespalten und zerrissen in unversöhnliche Lager, uneinige Nationen, in Interessengruppen, in Arme und Reiche. Zumindest für einen Augenblick hat diese Kirche alle Bevölkerungsgruppen in Schrecken und Trauer zusammengeführt, sogar über die Grenzen des Landes, ja des Kontinentes hinaus. Sie kamen zusammen und fühlten sich gemeinsam getroffen und berührt. Manche knieten nieder, sangen und beteten. Auch viele, die sich nicht als Christen verstehen, kamen hinzu. Wird diese Erfahrung etwas wirken, was über den Tag hinausreicht? Eines der vielen Bilder zeigt den inneren Raum der Kathedrale. Da liegen ausgebrannte und verkohlte Holzbalken. Der Rauch steigt noch auf. Ein Licht scheint von der Seite. Alles vor dem großen Altar. Und auf dem Altar das Kreuz. Ein großes, goldenes Kreuz. Ganz unbeschädigt, strahlend in der Mitte der Trümmer. Beinahe überweltlich wirkt es, wie der Christus, den der Evangelist Johannes zeichnet. Inmitten der Trümmer der Kirche, in der Mitte eines Landes, ja eines Kontinentes, der auseinanderzufallen droht, trägt es seine Botschaft in die Welt. Die Macht der Zerstörung ist groß. Das Leben ist zerbrechlich. Gott aber hat sich ein für allemal mit uns verbunden. So finden wir zusammen mit ihm und untereinander. Amen.